Mein Name ist Stefan Pollack und ich freue mich sehr, Ihnen ab heute auch die Nachrichten auf 1 präsentieren zu dürfen. Bomben in Berlin. Wieder planten Islamisten einen Anschlag in Deutschland. Wir zeigen Ihnen, was die Menschen fürchten und wie die Behörden immer wieder versagen. Wahlpanne oder Manipulation? Erneut gibt es einen Verdacht, dieses Mal in Nordrhein-Westfalen. Und im Interview des Tages, Kaiwan Sufi Siavash. Er sagt, wir leben in einer Vorkriegszeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Deutschland wird immer häufiger zum Tatort islamistischer Gewalt. Und das mit erschreckendem Tempo. Das zeigen offizielle Zahlen der polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern. Demnach gab es im vergangenen Jahr 1877 Straftaten mit islamistischem Hintergrund. 2 Jahre davor waren es noch 481 Fälle. Ein fast vierfacher Anstieg in nur 24 Monaten. Doch hinter jeder Zahl stehen Opfer und Schicksale, Menschen, die Angst haben, sich auf offener Straße zu bewegen. Was die Bürger fürchten und wie die Behörden versagen, unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Einer dieser Fälle, der in der Statistik nur eine Zahl wäre, konnte in Berlin vielleicht gerade noch verhindert werden. Am Sonntag nahm die Polizei einen 22-jährigen Syrer fest. Der Mann gilt als Anhänger des Islamischen Staates und wollte nach Angaben der Ermittler offenbar einen dschihadistischen Anschlag verüben. Er hatte bereits mit dem Bau einer Bombe begonnen. Doch ein Detail wirft Fragen auf. Nach Angaben der Polizei konnten Beweise für die geplante Tat, so wörtlich, an 3 Anschriften in Neukölln und Köpenick durch die Einsatzkräfte sichergestellt werden. Also ein Verdächtiger, aber 3 Wohnungen? Beobachter zeigen sich verwundert, denn verfügte der 22-Jährige tatsächlich über mehrere Verstecke? Oder handelt es sich in Wahrheit um eine Terrorzelle mitten in der Hauptstadt? Die Staatsanwaltschaft schweigt dazu. Ein Sprecher erklärte gegenüber auf 1, zum Schutz der Ermittlungen kann ich diesbezüglich keine weiteren Auskünfte erteilen. Eine der Wohnungen, in denen Beweise für den geplanten Anschlag gefunden wurden, liegt in der Lindenstraße in Berlin-Köpenick. Ein ruhiges Viertel im Südosten der Stadt. Kein Brennpunkt, kein Hotspot der Gewalt. Doch jetzt ist die Terrorgefahr für viele der Anwohner ganz real, direkt vor der eigenen Haustür. Auf 1-Reporter Roy Grassmann war heute Vormittag vor Ort. Er hat mit Anwohnern gesprochen über ihre Sorgen, ihre Angst und ihren Blick auf die Behörden.
Man lebt auf jeden Fall unter Angst, definitiv, ja. Ja, man muss sich immer selber schützen, ne? Auf jeden Fall. Das ist das Wichtige daran, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, und immer auf sich selber aufpassen, wenn man unterwegs ist, auf jeden Fall. Und immer versuchen, wenn irgendwie Stress kommt oder irgendwelche ausländischen Truppen kommen und Stress anfangen, sich immer an anderen Leuten zu halten und nach Hilfe zu fragen.
Also normal eigentlich nicht. Aber weil es so in der Welt los ist, da muss man schon ein bisschen Angst haben, ne? Mhm. Ja. Aber ich habe da eigentlich zu unseren Leuten Vertrauen, dass sie aufpassen.
Was jetzt Gewalt in Richtung Terrorismus, IS angeht, da habe ich hier nichts mitbekommen. Und fühle mich dementsprechend auch relativ sicher.
Da kann sich keiner mehr sicher fühlen. Passiert einfach so viel. Mhm. Ja, das ist also nicht gut, dass hier so viele Ausländer reinkommen ins Land.
Der Anschlag in Berlin konnte verhindert werden. Anders in Großbritannien. Dort attackierte ein 32-Jähriger in diesem Zug 11 Menschen mit einem Messer und verletzte sie teils schwer. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um den britischen Staatsbürger Anthony Williams. Er ist 32 Jahre alt und schwarz. Über die Hintergründe der Tat schweigt die Regierung jedoch. Die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander erklärte wörtlich: "Ich werde nicht über sein Motiv oder die Ereignisse, die zu diesem Vorfall geführt haben, spekulieren." Nach dem vereitelten Anschlag in Berlin richtet sich der Blick nach Österreich. Auf ein Attentat, das nicht verhindert wurde. Und das ein Licht wirft auf das Versagen der Behörden. Am gestrigen Sonntag jährte sich der islamistische Terroranschlag in Wien zum 5. Mal. Am 2. November 2020, einen Tag vor dem 2. Corona-Lockdown, erschoss der damals 20-jährige Kustim Feschsulay, ein österreichischer Staatsbürger mit nordmazedonischen Wurzeln, 4 Menschen und verletzte 23 weitere, zum Teil schwer. Kurz darauf wurde er von der Polizei erschossen. Schon zuvor hatte der Attentäter auf sozialen Medien Fotos mit seinen Tatwaffen veröffentlicht und dem Islamischen Staat öffentlich die Treue geschworen. Bis heute steht die Frage im Raum, hätte dieser Anschlag verhindert werden können? Eine Untersuchungskommission stellte später massive Versäumnisse beim Verfassungsschutz fest. Die Leiterin der Kommission erklärte, ihr Team sei bei der Aufklärung aktiv behindert worden. Wie gravierend die Kritik an den Sicherheitsbehörden ist, fasste FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kürzlich gegenüber auf 1 zusammen.
Naja, das ist schon hochinteressant. Also aus meiner Sicht wäre der Terroranschlag in Wien genauso verhinderbar gewesen. Denn auf der einen Seite ist der Täter von damals eine Zeit lang sogar überwacht worden durch den Staatsschutz, weil man eben gesehen hat, dass sich der offensichtlich in einem radikalisierten Netzwerk, islamischen Netzwerk befindet. Und diese Überwachung ist ja kurz vor dem Anschlag dann eingestellt worden. Das muss man sich vorstellen. Und brisant wird es dann, wenn folgendes Faktum dazukommt, dass nämlich die slowakischen Behörden eine Warnung nach Österreich geschickt haben, dass es hier jemanden gegeben hat, nämlich den späteren Attentäter, der gemeinsam mit einer zweiten Person in die Slowakei gefahren ist und dort versucht hat, Munition zu kaufen. Ja. Das Interessante ist aber, dass man offensichtlich dieses Warnungs-E-Mail in Österreich nicht wirklich geöffnet oder zumindest nicht ernst genommen hat, ja, und nicht weiter vorgegangen ist. Das muss man sich mal vorstellen.
5 Jahre nach dem Anschlag stellt sich die Frage erneut. Hat die Politik daraus gelernt? Oder ist der nächste islamistische Anschlag nur eine Frage der Zeit? Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer mit einem Kommentar aus Wien.
Hier am Desider-Friedmann-Platz in der Wiener Innenstadt nahm der islamistische Terroranschlag vor 5 Jahren seinen Ausgang. Und hier gedachten gestern die politisch Verantwortlichen der zahlreichen Opfer des Terrors. Von der Verteidigung unserer Werte, von Nulltoleranz gegenüber sogenannten Gefährdern war dort die Rede, aber auch von Weiterentwicklungen im Polizei- und Staatsschutz. Doch diese Beschwörungen entpuppen sich als reine Illusion. Österreich ist keineswegs besser gegen islamistischen Terror gewappnet als noch 2020. Vielmehr ist das genaue Gegenteil der Fall. Denn der Nährboden für den Terror, der konnte sich in den letzten 5 Jahren ungehindert ausweiten. Seit dem 2. November 2020 sind mehr als 360.000 Menschen aus Drittstaaten nach Österreich eingewandert. Davon ein großer Teil aus islamischen Gebieten wie Syrien, Afghanistan sowie dem Irak, dem Entstehungsort des Islamischen Staates. Der muslimische Bevölkerungsanteil ist seither insbesondere in der jungen Altersgruppe explodiert. In Wien waren im letzten Schuljahr bereits 41% der Volks- und Mittelschüler Muslime. Lehrer und Direktoren sprechen inzwischen offen von einem regelrechten islamistischen Kulturkampf im Klassenzimmer und warnen vor Radikalisierung bereits der Jüngsten. Und deshalb verwundert es vor diesem Hintergrund nicht, dass die Zahl islamistischer Tathandlungen Jahr für Jahr steigt. All dem wollte und konnte die Politik in den letzten 5 Jahren nichts entgegensetzen. Man darf sich da keinen Illusionen hingeben. 2025 ist die österreichische Politik gegenüber der Bedrohung des islamistischen Terrors genauso hilflos, wie sie es 2020 gewesen ist. Der Anschlag in Villach im Februar dieses Jahres ist dafür der schlagende Beweis. Die Gefahr ist nicht gebannt und der nächste Terroranschlag bedauerlicherweise nur eine Frage der Zeit.
Angesichts einer dürftigen Faktenlage wirkte die Klimabewegung häufig wie eine Religion, inklusive eigener Dogmen, Ikonen und Weltuntergangserzählung. Dieser Eindruck könnte sich vergangenen Freitag verfestigt haben. Niemand anders als Klimajüngerin Luisa Neubauer erhielt die Ehre, beim Gottesdienst in der Bonner Kreuzkirche von der Kanzel zu sprechen. Salbungsvoll verkündete sie den Gläubigen etwa die Notwendigkeit eines Klimastreiks Mitte November. Ihre wahre Motivation könnte jedoch anderswo liegen.
Und die Kirchen sind auch verantwortlich für viel Infrastruktur und Geld in diesem Land, wo sich auch große nachhaltige Fragen stellen.
Mit dieser Motivation stünden Neubauer jedenfalls wirklich in der Tradition vieler Sekten. Nach den überraschend starken Ergebnissen der AfD bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen folgt nun der Gegenwind. Ob Zufall oder Reaktion, die Fakten sprechen für sich. Mehrere AfD-Kreisverbände in Ostwestfalen-Lippe haben plötzlich kein Bankkonto mehr. Zuerst wurde am Wochenende bekannt, dass der AfD Bielefeld das Konto gekündigt wurde. Doch es traf auch den Nachbarkreis Lippe, wie Auf1 exklusiv erfuhr. Wie ein Vertreter des Kreisverbandes gegenüber Auf1 bestätigte, ging die schriftliche Kündigung am 31. Oktober ein und das ohne Begründung. Die Bank berief sich lediglich auf ein Sonderkündigungsrecht, erklärte aber im persönlichen Gespräch, die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit der Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. In beiden Fällen handelt es sich um die Verbund Volksbank OWL. Der stellvertretende Kreissprecher der AfD in Lippe, Uwe Detert, spricht von einem gefährlichen Signal. Er erklärte gegenüber Auf1, der Fall zeigt, wie die willkürliche Überwachung durch den Verfassungsschutz zunehmend sogar die Kommunalpolitik zum Ziel von Repressionen macht. Während die AfD also um ihre Bankkonten kämpft, gibt es auch bei den Wahlergebnissen in NRW neue Fragen. In der Gemeinde Neuenkirchen-Seelscheid kam es zu massiven Fehlern bei der Auszählung. Im Bezirk Warnbach wurden die Stimmen der AfD offenbar mit denen der FDP vertauscht. Dadurch erhielt die AfD zunächst nur ein Fünftel ihrer tatsächlichen Stimmen. Erst eine Neuauszählung, die die Partei beantragt hatte, brachte die Wahrheit ans Licht. Nun kam die AfD auf 70 Stimmen, die FDP dagegen nur auf 14, also genau umgekehrt. Offiziell heißt es, das Ganze sei aus Versehen passiert. Ein Nutzer auf X kommentierte sarkastisch, wie viele dieser Versehen gibt es wohl bundesweit? Es waren erschütternde Bilder, die im vergangenen Jahr um die Welt gingen. Ein geleaktes Video zeigt, wie palästinensische Gefangene in einem Lager in der Negev-Wüste von israelischen Soldaten misshandelt werden. Die Aufnahmen sorgten international für Entsetzen und könnten nun einen politischen Machtkampf ausgelöst haben. Wie am Montag bekannt wurde, hat die israelische Polizei in der Stadt Herzliya die frühere oberste Militäranwältin Jifat Toma Yerushalmi festgenommen. Die Juristin war erst am Freitag zurückgetreten und hatte die Verantwortung für die Veröffentlichung des Videos übernommen. Toma Yerushalmi dürfte unter massivem Druck gestanden haben. Denn führende Politiker verurteilten nicht die Folterungen, sondern die Veröffentlichung der Beweise. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach von einem, Zitat, der vielleicht schlimmsten Anschläge auf Israels Ansehen seit der Staatsgründung. Brisant ist auch ein weiteres Detail. Israelische Medien berichten von einem mutmaßlichen Abschiedsbrief der Juristin. Beobachter halten es daher für möglich, dass sie festgenommen wurde, um eine mögliche Liquidierung zu verhindern. Der Staat braucht Geld, immer mehr davon. Und er greift zunehmend tiefer in die Taschen der Bürger. Ob für neue Großprojekte, die Energiepolitik oder künftige Krisen. Die Kassen sind leer, die Schulden so hoch wie nie. Nun wird über eine Maßnahme diskutiert, die bereits in den 1950er Jahren eingeführt wurde. Den Lastenausgleich, eine Sonderabgabe auf Immobilien. Er soll helfen, die Kosten der staatlichen Programme zu finanzieren. Diesmal allerdings nicht nach dem Krieg, sondern in Zeiten wachsender Verschuldung und wirtschaftlicher Schwäche. Der Finanzfachmann Günter Hannig erklärt gegenüber Auf1, welche Folgen das für Eigentümer haben könnte.
Naja, das wird natürlich wieder überwiegend Immobilien treffen, weil 50-60% des Vermögens bei uns besteht ja aus Immobilienvermögen. Also das Geldvermögen ist ja der kleinere Teil. Das Geldvermögen ist ja nur ungefähr 40%. 50-60% sind Immobilien. Das heißt, man würde wahrscheinlich wieder auf Immobilien zugreifen. Und das große Problem ist halt, weil wir jetzt am Top sind. Also wir sind ja jetzt in einer Immobilienblase, wo die Preise sehr hoch sind. Und Rechenbeispiel, die haben sich verdoppelt, die Immobilien, die letzten 15 Jahre. Das heißt, die Immobilie, die damals 500.000 wert war, ist eben jetzt 1 Million wert, rechnerisch. 1 Million wert. Und wenn ich da jetzt 0,4% nehme auf 1 Million, dann ist das immerhin wenn ich nachrechne, sind das immerhin 4.000 Euro im Vierteljahr, die da gezahlt werden müssen. Für eine Immobilie, die eben auch durch diese Spekulation hochgespekuliert wurde.
Und wie realistisch ein Goldverbot für Privatbesitzer ist, analysiert Günter Hannig in der gesamten Sendung unter www.auf1.tv. Krebsfrüherkennung gilt als Lebensretter, doch neue Daten zeichnen ein anderes Bild. Laut einer Studie der Swiss School of Public Health kann fast jede zweite Krebsuntersuchung mehr Schaden als Nutzen bringen. Die Forscher schreiben wörtlich: Unsere Resultate sind beunruhigend. Minderwertige Versorgung kommt sehr häufig vor. Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung wird unnötigerweise potenziellen Schäden des Screenings ausgesetzt. Zu diesen Schäden zählen Strahlenbelastungen, die selbst Krebs auslösen können, aber auch Fehldiagnosen, die Patienten in Angst und in teure, oft überflüssige Behandlungen treiben. Besonders betroffen sind Screenings auf Gebärmutterhals, Prostata und Brustkrebs. Laut den Forschern sei die Zahl der unnötigen Eingriffe alarmierend hoch, ein Befund, der das Vertrauen in viele Routineuntersuchungen ins Wanken bringt. Immer offener sprechen Politiker und Institutionen in Deutschland vom Krieg und immer deutlicher wird, wie konkret die Vorbereitungen bereits laufen. Nun meldet sich auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG zu Wort. Auf einer Pressekonferenz forderte die Lobbyorganisation Milliardensummen für den Umbau deutscher Kliniken, unter anderem für den Bau von Krankenhausbunkern. Das Geld werde benötigt für die, so wörtlich, Vorbereitung auf biologische, chemische und nukleare Bedrohungen. In einer eigens in Auftrag gegebenen Studie skizzierte die DKG drei Szenarien. Für den hybriden Krieg, etwa bei Cyberangriffen oder Sabotage, seien 2,7 Milliarden Euro nötig. Im Bündnisfall steige die Summe auf 4,9 Milliarden und im Verteidigungsfall sogar auf bis zu 15 Milliarden Euro. Der Vorstandsvorsitzende Gerald Gass machte klar, worum es wirklich geht. Sogenannte Experten, auf die sich die DKG stützt, diskutieren längst nicht mehr, ob es Krieg gibt, sondern nur noch, wann er beginnt.
Diese Szenarien, die auch in diesem Gutachten verwendet werden, sind ja keine Szenarien, die wir oder die Gutachter sich ausgedacht hätten, sondern das sind Szenarien, die in der Tat in den Expertengesprächen, in den Gremien diskutiert werden, wo die Expertise sitzt, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie bedroht ist Deutschland in der aktuellen Situation.
Damit ist klar, selbst Krankenhauslobbys bereiten sich offen auf einen Waffengang vor. Und die Frage drängt sich auf, wo bleibt eigentlich die Friedensbewegung? Sie existiert, aber sie bleibt klein. Am Freitag demonstrierten in 6 deutschen Städten und auch in Wien mehrere tausend Menschen unter dem Motto Reformation 2.0. Der ursprünglich nur in Wittenberg, Sachsen-Anhalt organisierte Protesttag wurde in diesem Jahr erstmals überregional aufgegriffen. Kundgebungen gab es unter anderem in München, Dresden und Kiel. Auf der größten Veranstaltung in der sächsischen Landeshauptstadt zählten die Organisatoren 2000 Teilnehmer. Viele Demonstranten eint eine Sorge.
Wir stecken so tief in der Sackgasse, dass man ja befürchten muss, dass der einzige Ausweg, den die Eliten, die sogenannten Eliten, suchen, dass das ein Krieg ist.
Ganz besonders ist mir mein 26-jähriger Sohn wichtig. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir uns nicht verteidigungsfähig, sondern kriegstüchtig machen, ich möchte meinen Sohn nicht an der Front haben.
Denn Frieden ist einfach das Wichtigste. Und ich will keinen Krieg und ich möchte auch nicht, dass hier wieder Militär aufgebaut wird.
Frieden ist halt ein sehr wichtiges Thema für mich, da ich ja selber Christ bin. Und es steht ja auch in der Bibel drin, du sollst keinen Menschen töten.
Einer der Redner auf der Kundgebung in Wien war der Publizist Kaiwan Sufi Siavash. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer traf ihn am Rande der Veranstaltung. Und Sufi Siavash sagte, was viele Menschen fürchten. Wir leben in einer Vorkriegszeit. Jetzt in unserem Interview des Tages.
Heute Protest in Wien und neben mir steht jetzt Kaiwan Sufi Siavash. Herr Sufi Siavash, heute in Wien. Warum sind Sie hier heute auf der Straße?
Naja, ich bin ja jemand, der eigentlich auch dauernd auf der Straße ist und auch Leute auffordert, auf die Straße zu gehen, um etwas zum Ausdruck zu bringen, nämlich Protest gegen jede Art von Regierung, die irgendwie Freiheitsrechte wegnimmt oder aber nicht bereit ist, Corona zum Beispiel aufzuarbeiten. Ja? Also all diese wichtigen Themen, die wie ein großer Elefant in jeder Großstadt herumstehen, auch hier in Wien, nicht nur in Berlin oder in anderen großen Städten. Und ich bin aber auch gerade auf Tour. Und weil ich heute auch hier einen Vortrag halte, oder es ist kein Vortrag, es ist ein Event, wo das Publikum auf die Bühne kommt, ist die Straße auch die Bühne. Und deswegen, ich kann ja nur jeden ermuntern, auf die Bühne zu gehen und sein Leben zur Bühne zu machen und nicht auf den Erlöser zu warten, auch wenn es hier die ein oder andere Protestpartei gibt, die allein können das Land nicht ändern. Und wenn ich das unterstützen kann durch Präsenz und man sagt, ob ich 2, 3 Worte zu sagen will, dann muss ich nur fragen, habe ich 2 Stunden oder eine? Und dann haut das schon hin. Ja.
Das Interview haben wir weniger Zeit. Wir leben in Zeiten von multiplen Krisen. Es gibt die Frage von Krieg und Frieden. Es gibt besonders hier in Österreich eine Wirtschaftskrise. Es gibt Dinge wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Überwachung. Uns beschäftigt nach wie vor das Thema Migration, multiple Krisen. Was ist denn aus Ihrer Sicht, gibt es ein entscheidendes Thema? Hat alles dieselbe Wurzel? Wie würden Sie das analysieren?
Ja, Wurzel ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass die Menschen sehr entwurzelt sind. Das geschieht schon durch den Raum Stadt, der ist ja künstlich. Wenn man sich überlegt, wo sind denn eigentlich die wirklichen Player? Da gibt es nicht rechts und links, da gibt es mit Geld und ohne. Das ist ja einfach so. Die meisten haben das, dass sie über die Runden kommen und die ganz wenige können mit dem Geld alles tun. Da stimmt schon was am Wirtschaftssystem nicht. Und dann haben viele ihren Glauben tatsächlich verloren. Sie glauben, sie wären verloren, wenn sie nicht bei irgendeiner größeren Gruppe sind. Ich bin da anders angedockt, weil ich mir bei Corona die Frage gestellt habe, wer hinter mir steht, wenn kein Mensch mehr hinter mir steht. Und wir leben ja hier auch in einem Land, was irgendwie christlich-jüdisch geprägt ist. Und da würde ich mal überlegen, ob es da Bücher gibt oder auch Personen in der Zeitgeschichte, wo man sagen kann, die waren mutiger. Und wenn man sich da andockt, dann kann man viele Dinge durchstehen, weil im Grunde ist das nicht neu. Es geht hier eigentlich immer, jede Zeit hat das, um Tools, wie man Macht organisieren kann. Und man versucht es heutzutage ganz stark durch Verwirrung. Ist alles total komplex. Ist es eigentlich gar nicht. Einige wenige wollen dir sagen, was du machen sollst. Das ist nur mit mehreren Tools. Und dass du dann sagst, nee, das ist nicht so. Du musst für deine Freiheit aber eben auch kämpfen. Und da brauchst du ein Gottvertrauen, da brauchst du irgendjemand, der eben nicht auf dich herabguckt, der nicht sagt, Impfen ist Liebe. Das hat Jesus nicht gesagt und Gott sagt es auch nicht. Die katholische Kirche sagt es möglicherweise, einfach sagen, Entschuldigung, was ihr hier als Verhaltensmuster ausgibt, das ist nicht meins und das hat auch mit der Grundbasis nichts zu tun. Und ich glaube, dass es nicht schaden kann, wenn man sich einfach häufiger in die Natur begibt und sich dort neu orientieren lässt.
Sie haben von Glauben, Gott und auch Kampf um die Freiheit gesprochen. Dieser Protest hier heute findet unter dem Titel Reformation 2.0 statt und ist Teil eines größeren Protestbündnisses. Auch in Deutschland wird heute am Reformationstag demonstriert. Können Sie etwas anfangen mit der Reformation, mit Martin Luther, gerade daran anknüpfend, was Sie jetzt gesagt haben?
Ja, 100 Pro. Also wenn man sich überlegt, Martin Luther hat es sich eigentlich damals von seinem Arbeitgeber, Staat und Kirche, genehmigen lassen, die Bibel zu übersetzen und die Thesen an die Tür zu hauen. Natürlich nicht. Der hat das einfach gemacht. Also war das aus der damaligen Sicht ein Schwurbler und jemand, der den Staat delegitimiert hat. Das ist also gar nicht neu. Und sein großes Vorbild, Jesus Christus, hat sich bei den Römern ja auch nicht... Ich habe da eine andere Meinung dazu. Und das spielt bei allen durch, die mich inspiriert haben, von Martin Luther King zum Beispiel auch oder Malcolm X, Rudi Dutschke, wen immer du nimmst, die haben ihren Protest gegen Regierung, gegen wie man sich zu verhalten hat, die haben sie sich nicht genehmigen lassen, die haben das einfach getan und das bedeutet Mut, das bedeutet auch Anecken und von daher ist das extrem aktuell, weil was die Leute natürlich auf die Straße bringt oder aber die Wut, wenn sie da abgelenkt wird, umtreibt, ist, warum fühlt sich mein Leben nicht so an, wie es mir in der Werbung versprochen wurde? Es ist irgendwie anders. Die Menschen haben unglaubliche Existenzängste und die Frage ist, kann es sein, dass diejenigen, die der Souverän offiziell sind, nichts zu sagen haben? Und wenn das so ist, warum ist das so? Weil sie doch die meisten sind. Und das hat einfach mit Drill und Training zu tun. Wir haben das in der Schule so gelernt. Da gibt es immer jemanden, der das besser kann als du. Den kannst du wählen. Der ist aber von anderen schon vorausgewählt worden. Und jede Art von Kritik im Anschluss, das gehört sich einfach nicht. Du hast das nicht gelernt. Lass das die Profis machen. Und unser Land oder dieses Land ist in dem Zustand, wo Profis es hingebracht haben. Also so richtig gut können die nicht sein. Also dann kann ich das besser 100 Pro. Ich glaube, dass wir als Bevölkerung es auf jeden Fall besser könnten. Also müssen wir mal über diese Staatsform Demokratie nachdenken, ob das eigentlich eine ist. Ich wünsche mir mehr Rotation. Ich wünsche mir keine Pyramidensysteme mehr. Ich wünsche mir, dass die Leute verstehen, je weiter die Macht weg ist, so abstrakter das ist, desto mehr kann man zum Narren halten. Und wenn man sich anschaut, was aus der EU geworden ist, was die NATO ist, das sind alles gesichtslose Bürokratien, gängelnde Systeme. Und hier stimmt halt etwas nicht. Aber neu ist das nicht. Beim Sonnenkönig war das noch einfacher. Man wusste, wer das ist. Heute ist das die NATO, die EU, die Sachzwänge. Und diese Konstrukte erklären dir dann immer, was du zu tun hast und schränken deine Sicherheit ein wegen der Sicherheit. Deine Freiheit schränken sie ein. Dann sind alle, die widersprechen, Terroristen und dein Bankkonto kann man kündigen wegen den anderen. Und die Gesetze machen, die haben alle etwas gemeinsam. Für sie gelten die Gesetze nicht. So, das heißt, es ist eine Mogelpackung und da müsste der Bürger eigentlich sagen, will ich das? Nein, da muss er selbst auf die Straße gehen und sich selbst neu organisieren. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass die Leute sagen, ich glaube, wir als Bevölkerung müssen das selber machen. Und wenn das hier langsam, sehr langsam, muss man sagen, bei den Leuten durchdringt, nur dann kann sich was verändern, vorher nicht. Sonst wechselst du nur die Führung.
Während der Corona-Zeit sind hier in Wien auf der Ringstraße hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, haben protestiert, demonstriert. Viele Jahre später sind es jetzt deutlich weniger. Warum ist es aus Ihrer Sicht trotzdem wichtig, dran zu bleiben, trotzdem auf die Straße zu gehen und den Protest auch fortzusetzen?
Naja, also Corona war ja etwas, das war nicht mehr abstrakt. Krisen, die irgendwo im Nahen Osten stattfinden, das ist weit weg. Corona war abstrakt, weil plötzlich kam der Staat in deine Bude und hat dir erklärt, wo die Freiheit endet. Und jetzt ist das ja ein bisschen abgeschwächt, aber es wird ja auch nicht drüber geredet. Denken Leute, das war irgendwie nur ein Fehltritt. Das war kein Fehltritt. Corona war ein Gehorsamsexperiment im öffentlichen Raum, was für die, die es eingetütet haben, ziemlich gut gelaufen ist. Weil 80% haben das gemacht und 20% waren Sand im Getriebe. Darauf möchte ich mal aufmerksam machen. Das ist deutlich mehr Resistance, als damals Resistance war. Und diese Leute müssen die anderen immer wieder begeistern, indem man Präsident, hört zu, der Fall ist nicht erledigt. Der Staat hat damals ein ganz übles Gesicht gezeigt, er ist übergriffig und ob er morgen wieder übergriffig wird, hat nichts damit zu tun, wie du das findest, sondern wenn er sich entscheidet. Der Staat ist ja derjenige, der den Ausnahmezustand verkündet und nicht der Souverän. Und das ist ja nicht abgeschafft worden. Also brauchen wir eine Aufarbeitung und da muss man sich auch die Frage stellen, ob der Staat nicht eigentlich längst durch damals durch die Pharmaindustrie gehapert wurde, vorher die Bankenindustrie und ob es jetzt möglicherweise die Militärindustrie ist. Und es, diese Ruhe, die wir auch hier spüren, das ist ja eine trügerische Ruhe. Wir befinden uns in Vorkriegszeiten. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber Deutschland hat, was das angeht, ja den Verstand verloren. Der nächste Krieg, den die Deutschen machen, da brauchen wir jetzt keinen Österreicher mehr dazu, das machen wir jetzt alleine. Aber es wird noch schlimmer. Wir wollen ja einen Waffengang gegen Russland, weil es sich nicht vermeiden lässt. Das ist jetzt nicht so originell. Und wie es ausgehen wird man auch wissen. Und deswegen diese, die da oben werden das doch nicht machen. Das haben meine Großeltern auch gedacht. Wenn man das, was gesagt wird, ernst nimmt, dann kann man nur denken, hoffentlich ist das, was sie sagen, nicht das, was sie tun werden. Aber wer wird ihnen in den Arm fallen? Die, die auf der Straße sind. Und wenn das so wenige bleiben, glaube ich, dass die meisten Menschen dann ihre Kinder in die Uniform stecken werden, die ihre Kinder auch in die Spritze gejagt haben. Und dann haben wir den Schlamassel. Der wird nur anders ausgehen. Also von daher würde ich mir wünschen, dass die Leute endlich begreifen, die Titanic, dieser Staat, hat so eine Schräglage. So, aber sie gucken dann ins Fernsehen und das heißt alles in Ordnung, statt aus dem Bullauge sagen, irgendwie sieht der Horizont groß. Man ist durch die Medien derart verwirrt, dass man seine eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut und sagt, also in den Nachrichten ist noch alles in Ordnung. Guck doch mal raus, nichts ist in Ordnung. Und ich wünsche mir, dass die Leute ihre Antennen wieder scharf stellen, weg von diesen ganzen Massenmedien sagen, sag mal, ich habe so ein komisches Bauchgefühl. Was stimmt denn hier nicht? Hier stimmt wenig. Und das erstmal zum Ausdruck bringen, ist das Erste, was man tun kann.
Danke für das Gespräch.
Bitte.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.